Heute im Podcast Gerald Hörhan, der Investmentpunk.
Wie hat Ihre Karriere eigentlich angefangen? Gab es da irgendwie einen Key Moment, der Sie dazu gebracht hat, jetzt das alles aufzubauen, was Sie aufgebaut haben?
Gab es viele, also Key Moments gab es gar viele. Also Nummer eins, mir war schon sehr früh klar, also mit 11, 12, 13, dass ich nicht arm sein will, reich sein will. Mein Vater hat immer sich über die Leute beschwert, die Leid, und hat gesagt, die fahren mit den großen Autos auf Firmenkosten in die Schule und blockieren die Parkplätze, die sind alle so böse. Ich will mal zu den Leuten gehören, die auch so böse sind. Und auch große Autos fahren, wo Geld keine Rolle spielt. Und nicht, wo Geld sehr knapp ist. Und dann habe ich relativ rasch gewusst, das habe ich auch erkannt, wenn man nicht das Durchschnittsleben führen will, was ich überall gesehen habe, damals in der Früh aufstehen und vorstellen und Arsch kriechen und einkaufen, putzen, kochen und sonstiges, habe ich mir gedacht, okay, das will ich nicht, dafür stehe ich nicht um 7 in der Früh auf. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich erfolgreich sein will, dann geht das nicht durch Faulheit.
Ja.
Wenn ich um 7 in der Früh aufstehen will, um das Mittelmaß und das Durchschnittsleben zu führen, dann muss man irgendwas überlegen. Und wie gesagt, in der Gosse ist scheiße, da will ich nicht hin, also muss man an die Spitze. Und an die Spitze muss man was arbeiten. So war es mir sehr schnell klar. Ja. Okay. Und dann habe ich mich angestrengt, habe 1,0 Abitur gehabt, Mathematik-Olympiade gewonnen und so weiter, habe auch während der Schule schon Geld verdient. Dann war ich in Harvard, weil ich gesagt habe, ich will auf eine gute Uni gehen. Das war klar. Und nachher habe ich natürlich auch noch dann nach Harvard bei JP Morgan begonnen.
Okay.
Dann habe ich recht schnell gemerkt, als Angestellter zahlt man 50% Steuern, muss viel in den Arsch kriechen. Bei McKinsey war es dann schon so, dass bei mir gesagt hat, der Chef von McKinsey, Deutschland hat einen Ferrari Maranello, das war damals der teuerste Ferrari. Das Autoliebhaber, wenn ich so alt werden muss und so einen dicken Bauch haben muss, ja, ist das falsch. Wenn ich wieder auf meinen Gehaltszettel geschaut habe, war es auch so 50% Abzug und mehr, habe ich gedacht, da stimmt was nicht.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich mache das auf eigene Recht. So habe ich begonnen. Ja.
Okay.
Und dann sind auch verschiedene andere Momente, ich per Zufall doch etwas über einen Schulfreund von mir zu Immobilien gekommen bin.
Mhm.
Nachher in Deutschland zu Immobilien. Da habe ich auf finance.yahoo gelesen, Deutsche Bank closes German Real Estate Fund, Big Problems in German Real Estate Market. Habe gedacht, was Big Problems gibt, gibt es vielleicht Big Opportunities.
Okay.
Weil heute haben sie den Immobilienfonds geschlossen, weil es zu viele Investoren gibt und zu wenig Objekte. Ja, damals war es anders. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kaufe ich in Deutschland in Immobilien. Und dann bin ich halt auf Frankfurt gekommen, weil ich dort mal gelebt habe und den Flughafen gekannt habe und der sehr groß war.
Mhm.
Und dann im nächsten Schritt war ich dann auch so, dass ich 2010 mein erstes Buch geschrieben habe, auch relativ plötzlich, weil der Verleger gesagt hat, Gerald, schreibe ein Buch, das wird sich gut verkaufen. Dann habe ich das gemacht. Das hat sich sehr gut verkauft. Wie 100.000 Mal Investmentpunk, warum ihr schuftet und wir reich werden.
Okay.
Und dann eben im Rahmen eines Seminars in den USA 2014, das war von Tony Robbins, das Business Mastery Seminar, sein teuerstes Seminar für $10.000.
Ja.
Da habe ich schon ein Typ aus Texas über Hotelwebseiten gesprochen. Da ich im Aufsichtsrat einer großen Hotelkette sitze und in meinem Leben viele Hotels beschafft und finanziert habe, habe ich gesagt, ich höre dem zu.
Ja.
Und der hat dann über das ganze digitale Geschäft gesprochen.
Okay.
Und da haben wir auch gedacht, okay, der Typ hat recht, das muss ich lernen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus.
Ja.
Und dann habe ich das erlernt und dann eben das Online-Geschäft mit der Investmentpunk Academy aufgebaut, meine Online-Marke. Und wir eben heute zu den führenden Business-Influencern im deutschsprachigen Raum. Und habe die größte Business Education Plattform online, baue jetzt noch weitere Online-Geschäfte.
Okay. Das heißt, Ihr Alltag aktuell dreht sich eigentlich meistens um Immobilien oder um Ihre eigene Online Academy, oder?
Ja, und ich bin auch immer als Investmentbanker tätig, das darf man nicht unterschätzen.
Okay.
Ich schaffe vor allem für Immobilieninvestoren viel Geld, gerade für komplexen Transaktionen. Im Jahr mache ich da durchaus 100 Millionen Transaktionsvolumen.
Okay.
Ich schaffe Geld für Immobilienentwickler, die Eigenkapitalersatz brauchen, meistens auch über Crowdfunding. Beirat von einem Immobilien-ICO. Im Beirat von mehreren Hotelketten, wo ich auch aktiv bin, für die ich eben auch komplexe Transaktionen strukturiere und auch das Geld für die Hotels beschaffe. Und solche Dinge. Also ich bin weiterhin aktiv, auch als Investmentbanker weil damit mir nicht langweilig wird. Die Provisionen sind auch immer wieder hilfreich, um das nächste Nervenmühlen anzuzahlen.
Okay. Nochmal, um zurück auf Ihre Ausbildung zu kommen. Sie haben ja gesagt, Sie waren in Harvard, weil Ihnen das sehr wichtig war. Wie sehen Sie das denn heute für junge Studenten? Ist so ein Studium an so einer Elite-Uni ein Muss, um wirklich so erfolgreich zu werden? Oder,
nein,
oder?
Aber es hilft. Also ich sage mal so, wenn du auf so eine Uni reinkommst, würde ich es machen, dort das Studium. Okay. In Harvard, Stanford, MIT, Princeton, Yale, Oxford, Cambridge.
Ja, yes. An den ganzen Ivy-Unis. Ja.
Aber den ganzen. Und ansonsten hast du halt mehr Möglichkeiten denn je mit diesen ganzen digitalen Fähigkeiten, wenn du programmieren kannst, wenn du Online-Marketing kannst, wenn du Data Science kannst, wenn du künstliche Intelligenz verstehst. Da, ich meine, da ist der Way wide open.
Ja, das stimmt.
Nicht darum. Es gibt 20-jährige Online-Marketer, einer davon arbeitet für uns, die verdienen alle fünfstellig im Monat.
Ja, das stimmt, da gibt es extrem
viele. Ich habe noch keinen Programmierer gesehen, außer jemand, der wirklich auf Drogen ist und voll dumm ist. Jemand, der Aufträge so hat müssen. Und das zur Stundensetzung von 80, 90, 100, 120 Euro. Da 40 Stunden Arbeit, das kannst du ausrechnen, was du verdienst. Die sind teilweise 18, 19, 20.
Ja. Herr Hörn, Sie haben gerade relativ ausführlich, also wir fanden es sehr interessant, Ihren Weg ein bisschen geschildert. Wie sieht denn Ihr Alltag heute aus? Also was steht so jeden Tag auf der To-Do-Liste bei Ihnen?
Das ist nicht wirklich ein richtiger Alltag. Ich meine, ich bin kein Morgenmensch und stehe nicht so zeitig auf. Ja. Dafür arbeite ich sehr spät, bis Mitternacht, 1 Uhr. Und entweder, wenn ich im Lande bin, ist halt meistens die Kombination aus Telefonaten, Verhandlungen, Geschäftsterminen, Videodrehs, Live-Chats, Webinaren, Vorbereitung von Seminaren, internen Mitarbeiter-Meetings, internen Mitarbeiter-Feiern. Zum Beispiel Sales-Meetings haben wir jetzt gerade eine Feier unserer Sales- und Online-Marketing-Teams gehabt für große Erfolge.
Okay.
Und das ist im Prinzip und natürlich auch die Überwachung meiner ganzen Beteiligungen an Investments und Immobilien. Ja, natürlich immer die Suche nach neuen Vermögenswerten. Und dann, wenn ich verreist bin, entweder eben, weil ich Vorträge oder Seminare halte oder weil ich eben Geschäftstermine habe oder mir Immobilien anschaue, jetzt beispielsweise gerade in Mailand, dann steige ich eben in den Flieger meistens am Vorabend, weil ich kein Morgenmensch bin oder fahre mit dem Zug wohin, wenn es geht. Der Zugfahren ist angenehmer. Ja. Im Notfall lasse ich mich vom Chauffeur fahren und nehmen wir es mal so, fahre dann am Vorabend an, damit ich ausgeschlafen bin und pünktlich bin und am nächsten Morgen geht's los.
Okay.
Dann habe ich natürlich auch noch Lehraufträge, weil ich ein eigenes MBA-Programm habe mit MCI Management Center in Innsbruck, ja. MBA Digital Business. Und da habe ich natürlich auch Vorlesungen und so weiter. Also es wird mir nicht langweilig.
Das hört man auf jeden Fall, ja.
Seminare, ja, Immobilienbesichtigungen, Geschäftstermine. Und in Wien ist immer, wie ich gesagt habe, ist im Büro und dann wird eben gearbeitet.
Okay, gut.
Kann ich machen. Wenn das Wetter sehr schön ist, kann ich spazieren gehen und dann meine Telefonate machen, Wetter genießen. Ich gehe jeden Tag um 12, 12.30 Uhr gut essen, dann habe ich halt die Meetings dort.
Okay, ja. Okay, verstanden.
Sie haben ja gesagt, dass Immobilien gar nicht das erste waren, mit dem Sie gestartet haben, aber ich denke, dass das einfach gerade viele heutzutage interessiert, wie man denn in das ganze Thema Immobilien starten kann und wie denn da so, ja, die ersten Schritte aussehen, einfach
wie die bei Ihnen ausgesehen haben,
weil uns beide das einfach auch mega interessiert, das Thema.
Ja, bei mir war es einfach so, ich meine, ich habe die erste Wohnung gekauft, weil ich bei einem Schulkollegen um 4 in der Früh war, bei einer, haben wir gefeiert und dann hat seine Freundin gesagt, wir haben ein Problem. Und gesagt, na, was ist das Problem? Er hat gesagt, naja, unsere Eigentümerin will die Wohnung verkaufen, wir haben einen befristeten Mietvertrag, was in Österreich geht, wir haben einen Hund, wir können uns das Umsiedeln nicht leisten, ich kriege keine Wohnung, wo ich einen Hund halten kann, wissen nicht, was wir tun sollen. Und dann habe ich ihm gesagt, was ist, wenn ich die Wohnung kaufe und ihr bleibt Mieter und dann könnt ihr die Wohnung mieten, mir zahlt die Miete den Kredit ab und die Wohnung gehört mir. Und dann habe ich mich mit den Nummern zusammengesetzt. Damals war das eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Wien für 74 Euro. Also ursprünglich wollte die Eigentümerin 85 und ich wollte 65 zahlen, 1.000 Euro. Mhm. Und dann haben wir uns auf 70, 80 geeinigt und für uns hat dann der Hund die Entscheidung herbeigeführt. Wir sind in einem Kaffeehaus am Karlsplatz gesessen. Die Eigentümerin hatte einen Schäferhund. War angebunden am Tisch, dann ist ein zweiter Schäferhund gekommen, ihr Schäferhund ist dann losgerannt samt den Tisch, ist alles durch die Luft geflogen, war fertig. Und ich habe ja gesagt, Scherben bringen Glück, wir machen 74.000 Euro und ich zahle die Schäden, die passiert sind und wir haben uns geeinigt. So bin ich zu meiner ersten Wohnung gekommen. Und dann habe ich eben durch das Thema, was ich euch vorher gesagt habe über Frankfurt, habe ich gesagt, okay, ich kaufe in Deutschland Immobilien, dann bin ich eben gesagt, dann fliege ich halt nach Frankfurt oder fahre nach Frankfurt. Und dann habe ich eben begonnen, zu schauen, und dann ist plötzlich ein seltsamer Makler gekommen, auch mit einem großen Hund und einem großen Jeep, der hat gestunken alles, der Hund hat mich abgeschluckt und hat mir 10 kleine Wohnungen gezeigt, die damals 480.000 Euro wollte haben für 48.000 Mietertrag. Das waren 10 kleine Einzimmerwohnungen im Zentrum von Frankfurt plus 4 Stellplätze. Das kostet heute das 3- bis 4-fache. Ja. Und damals habe ich dann noch verhandelt auf 440.000, davon haben 350.000 Euro die Bank finanziert. Und dann den Rest hatte ich als Eigenkapital und so habe ich begonnen.
Okay, sehr gut.
Und den meisten Leuten würde ich ihm raten, man sollte 1-2 Immobilienseminare besuchen, wo man das lernt. Mhm. Dann sollte man 3 Wohnungen besichtigen in einer Stadt, wo man kaufen will. Und dann sollte man diese erste Wohnung kaufen und am besten ein kleines hässliches Loch.
Okay, das heißt, Frage dazu, warum Sie so viel, Sie haben ja gesagt, Sie investieren meistens in Frankfurt, ich habe auch gelesen, teilweise auch in Stuttgart, also vor allem in Deutschland und noch Wien. Warum so, sage ich mal, so in Deutschland, sind für Sie in anderen Ländern, Frankreich oder so, nicht interessant? Warum ist das so auf Deutschland?
Also nein, ich meine, in Deutschland spreche ich die Sprache und im Vergleich zu Österreich und ich bin auch sehr viel in Deutschland.
Ja. Okay.
Das ist eine starke Wirtschaft und damals, als ich begonnen habe, waren die Kaufpreise in Deutschland niedriger, die Mieten höher, die Bankzinsen geringer und das Mietrecht besser.
Okay.
Ich dachte, das macht Sinn und das ist teilweise heute noch so, wenn mittlerweile die Preise in Deutschland zu teuer sind, in vielen Städten und gleichzeitig die Politik, nehmen wir es mal, nicht ungefährlich ist, also die linken oder links-linken Idioten, die eben, sagen wir so, glauben, dass Wohnen nichts kosten darf.
Ja.
Neu auferstehen lassen wollen, ja, die sind nicht ungefährlich. Deswegen muss man aufpassen, was die tun. Und ich schaue mir derzeit vor allem auch aus Diversifikationsgründen, weil ich eben doch sehr viel Vermögenswerte in Deutschland habe, also über 30 Millionen, schaue ich mir auch andere Märkte an. Ich war jetzt gerade, wie gesagt, in Mailand, schaue mir auch London an, okay. Tallinn an. Also ich bin am Suchen und schauen.
Das heißt, Sie würden sagen, Sie würden aktuell in Deutschland, also jetzt, außer natürlich, es kommt ein mega gutes Angebot, sagen Sie, Sie wollen jetzt nicht unbedingt noch viel mehr Geld in Deutschland reinstecken zum aktuellen
Zeitpunkt. Ja, das hängt auch von der politischen Entwicklung ab, ob es eine Linkskoalition gibt oder nicht. Ich meine, leider hat die CDU eine sehr nicht uncharismatische Führung. Die Frau Kamp-Karrenbauer. Sicherlich nicht die ideale Besetzung für den Job, es gibt sicherlich bessere. Und, nehmen wir es mal so, das macht das Ganze schwieriger. Es ist halt nicht charismatisch genug.
Ja.
Ja. Frau Merkel war sicherlich, auch wenn man über sie schimpft, ich meine, sie hat das Land souverän geführt über 15 Jahre.
Ja, das stimmt, ja.
Und sie war so die Hüterin der Freiheit, wenn man sich heute andere Staaten anschaut,
oder das alte stimmt, Demokratie,
ja. Amerika und England, ja. Muss man noch auf Holz klopfen, dass so ist, aber in Deutschland kann sich das schnell ändern. Weil vor allem die Kommunisten scharren in ihren Löchern, die eben Menschen, wenn man es mal die sagen, okay, du brauchst nichts mehr arbeiten, der Staat erhält dich, wir nehmen haben was weg. Dass das so einfach nicht geht, ist klar. Verpacken das dann teilweise noch unter deinem grünen Mäntelchen. Und dann sagen sie, okay, wenn man es mal, wir wollen jetzt vergemeinschaftlichen.
Ja.
Und auf der anderen Seite des Spektrums gibt es nämlich mal die Affen für Deutschland, die ich ebenso ablehne, ja, und die auch gefährlich sind, die plötzlich, nehmen wir es mal, mit fremden Hass, und, nehmen wir es mal, Anti-EU-Stimmung und nehmen wir es mal, noch viel Ärgerem, ja, kommt. Und das ist auch etwas, was diese zwei Pole sind nicht gut. Und das ist immer so, es gibt schon Länder, wäre weit darunter auch Österreich, aber bei weitem nicht das einzige Land, wo Mainstream-Politicians, also nehmen wir es mal Politiker, die eher im Zentrum stehen, egal ob sie mehr auf der, nehmen wir es mal, rechten oder linken Seite des Zentrums stehen, nehmen wir es mal, charismatisch sind, und dann kann man damit auch Wahlen gewinnen.
Aber ja.
Und weise, die SPD zerlegt's, die CDU, nehmen wir es mal, ist zumindest nicht optimal aufgestellt.
Das stimmt.
Und dann kommen halt Linke und Grüne auf der einen Seite und auf der anderen Seite Affen für Deutschland, die nur Blödsinn bringen.
Ja, das stimmt. Ja.
Wenn man was Blödsinn anrichten kann, sieht man in England. Ich meine, es hätte der Shakespeare nicht so ein Theaterstück hinbekommen, was die aufgeführt haben. Das ist unfassbar.
Ja,
das stimmt. Die Märkte -30%. Ja, eigentlich verantwortungslos. Anstatt dass man sich freut, dass man eine EU hat und dass man nicht mehr überall ein Bankwert zeigen muss, eine gemeinsame Währung, versucht man es zu zerstören.
Das ist dumm. Stimmt, ja.
Und gleichzeitig, nehmen wir mal so, was auch die Mainstream-Parteien leider zu wenig machen, ist, dass sie sich der Themen annehmen, die tatsächlich relevant sind. Die Umweltschutz ist tatsächlich ein relevantes Thema. Das müsste jede Partei ins Programm aufnehmen. Ja. Der Klimawandel dürfte nach verschiedensten Studien erwiesen sein. Und du musst was dagegen tun, sonst haben wir größere Probleme. Ja? Das heißt aber nicht, dass ich unter dem Mantel des Klimawandels, des notwendigen Umweltschutzes, kommunistische Ideen verbreite. Ja. Das hat ja schon lange nichts zu tun.
Das stimmt, ja. Nee, da haben Sie recht, okay. Nochmal zurück auf das Thema, was Sie gerade gesagt haben, wo Sie darüber erzählt haben, dass Sie ja Vermögenswerte in Millionenhöhe verwalten. Wie ist es bei Ihnen mittlerweile? Verwalten Sie das noch zum größten Teil selber oder haben Sie Leute, die das für Sie verwalten?
Ja, natürlich habe ich Mitarbeiter, die es tun. Ich meine, ich habe in Wien einen Immobilienverwalter und ich habe eine lokale Hausverwaltung und einen Makler. Aber natürlich, ich schaue da schon drüber, dass alles passt. Ja.
Okay. Okay. Wie sieht denn das grundsätzlich beim Thema Investments an? Wenn man irgendwie von Ihnen hört, denkt man ja sehr oft an Immobilien und an das ganze Thema. Wie sieht denn Ihre Diversifikation grundsätzlich aus bei Ihren eigenen, bei Ihrem eigenen Vermögen?
Ich habe Öl, ich habe Bitcoins und Kryptowährungen, ich habe Beteiligungen, ich habe mein Online-Geschäft, das auch einen gewissen Wert hat und meine Marke. Mhm. Und aber fairerweise ist ein klarer Fokus auf Immobilien, weil ich mich da auskenne und weil natürlich auch die Vermögenswerte sehr rasch angewachsen sind.
Okay. Okay, ja. Investieren Sie auch in Startups?
Die Bewertungen sind meistens zu hoch und verrückt.
Okay.
Und die meisten Startups können noch nicht verkaufen, wollen noch nicht verkaufen. Und das ist mir, und es sind sehr illiquide Investments derzeit, wenn eher die wirtschaftlichen Zeiten turbulenter werden, sollte man natürlich illiquid investieren. Aber ich mache schon mal eine Beteiligung bei der Gründung bei Startups, wo ich einen Wert stifte, wo ich halt das Grundkapital einzahle, so wie das Geschäft. Okay. Und zweitens rede ich nicht nur ungern von Startups, weil die verbrennen meistens Geld, das mag ich nicht. Ich habe eher gern Unternehmen, die tatsächlich das Ziel haben, ein Unternehmen aufzubauen und da muss man Geld verdienen, nicht verbrennen.
Ja, das stimmt. Okay, das heißt, Sie investieren auch häufig in, sage ich mal, Old Economy Unternehmen. Also das ist jetzt nicht alles nur...
Nicht unbedingt. Auch die Dinge, die ich mache, sind durchaus teilweise digital, wo ich investiere. Okay. Aber eben Unternehmen und keine Geldverbrennungsmaschinen.
Okay, ja, so viel Schicht.
Okay, okay. Sehen am Beispiel von WeWork,
dass der Markt das stimmt.
Den CEO haben es rausgeschmissen und die Firma ist bald insolvent.
Ja, Börsengang abgeblasen. Ja.
Milliarden Bewertung, also das kann schnell gehen.
Ja, ja. Das stimmt, okay, nee.
Das hätte sich überlebt, wird man auch erst sehen.
Das stimmt. Also Sie haben gerade das Thema Bitcoin angesprochen. Das heißt, wenn Sie da selber rein investieren, stehen Sie dem Ganzen ziemlich positiv gegenüber. Was haben Sie da, was sehen Sie da in Zukunft sozusagen? Wie sehen Sie den Bitcoin da?
Ich sehe es als eine Option, dass das mal viel Geld wert ist. Nur die ganz großen Währungen, vielleicht nicht nur Bitcoin oder vielleicht noch ein paar andere wie Ethereum und Bitcoin Cash und ein paar große, ja. Der Rest nicht. Aber es kann sein, dass das das sogenannte digitale Gold ist und genauso wie Goldsparen haben sollte, sollte man vielleicht auch ein bisschen digitales Gold haben. Who knows, was passiert? Und vielleicht, wenn man gar nichts hat, dann weiß ich nachher, dass man nichts hat.
Okay, verstehe.
Eine andere. 1% des Vermögens oder wenn man riskant ist, 1,5, 2, kann man sowas investieren, nicht mehr.
Okay, verstehe.
Und bei mir halt auch ein. Also mal nicht unerklärlicher Betrag ist, aber ein bisschen was kann man schon haben.
Ja, okay, verstehen. Sie haben gerade Ihre Personal... Wie bitte?
Es kann auch schief gehen, es kann auch nicht wert sein, aber okay, wenn man 1-2% investiert, dann bringt das nicht um.
Ja, das stimmt. Sie hatten gerade Ihre Personal Brand angesprochen. Die ist ja schon extrem präsent in diesem ganzen Bereich. War das von Anfang an so geplant bei Ihnen oder hat die sich einfach über die Zeit so entwickelt und Sie haben es dann mitgenommen?
Also geplant, man kann nicht all diese Sachen planen, genauso wie die Immobilien nicht geplant war, aber ich habe irgendwie, sagen wir so, bei mir waren ein paar Dinge immer. Wenn ich eine geschäftliche Opportunität gesehen habe, habe ich sie ausgenutzt und gemacht. Okay. Das heißt, wenn ich das gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das mache ich. Ja, das war das Erste. Das Zweite ist, ich war dann immer fleißig und habe die Sachen auch wirklich immer so konstant und beharrlich umgesetzt und das ordentlich gemacht und seriös gemacht und nicht mit Bullshit gemacht. Und deswegen haben sich die Dinge dann ordentlich entwickelt. Ich habe halt dann immer wieder Immobilien gekauft und dann ist halt richtig viel geworden mit der Zeit. Und so Schritt für Schritt habe ich halt, und dasselbe habe ich gemacht im Online-Geschäft. Ich meine, ich habe, wenn ich die ersten Bücher geschrieben habe, habe ich Social Media halt beantwortet, von Facebook, was da war. Und habe halt immer Vortrags- und Interviewanfragen angenommen. Und nachher, wie ich das Online-Geschäft gemacht habe, habe ich im YouTube und Instagram begonnen und habe mich da auch beharrlich hineingearbeitet, habe das Ganze erlernt und habe tatsächlich also mit dem Intent das gemacht, dass die Leute was lernen und dass möglichst viele Leute durch mein Wissen erfolgreich sind.
Ja.
Und ich habe jetzt mittlerweile viele Leute kennengelernt, die das auch umgesetzt haben. Einige präsentiere ich jetzt auch auf der Bühne Einige kommen auch auf meine Seminare auf die Bühne und das ist natürlich schon ein Zeichen, dass das funktioniert.
Ja, das stimmt.
Wenn man, wenn man es mal ordentlich arbeitet, fleißig ist und keinen Bullshit verkauft und tatsächlich mit dem Ziel, den Leuten was zu zeigen und zu lehren, dann wird das auch funktionieren, auch in Krisenzeiten.
Da Sie ja mittlerweile einfach auch, ja, wie gerade erwähnt, eine Personal Brand sind und für viele wahrscheinlich auch einfach ja, eine Bezugsperson und ein Mentor. Gab es bei Ihnen in Ihrer Entwicklung irgendeine Persönlichkeit, zu der Sie ja aufgeblickt haben, sage ich mal?
Also sagen wir so, dadurch, dass ich in Harvard war, habe ich dort immer schon viel gesehen und auch habe ich halt gesehen, wie hart arbeitet, wie man groß denkt, wie man, wenn man es mal anders denkt, vielleicht als der Rest der Gesellschaft. Und als Investmentbanker hatte ich eben sehr früh schon mit sehr erfolgreichen Unternehmen zu tun, die Unternehmen verkauft haben, die große Summen gedreht haben. Mhm. Von denen habe ich natürlich schon einiges gelernt.
Gibt es eine Persönlichkeit, die Sie da irgendwie rausnehmen würden und sagen würden, die hat mir wirklich viel
Aber es war sicherlich so, dass ich auch durch meine Aufsichtsratsmandate und ähnliches natürlich auch einiges gelernt habe. War relativ früh schon in diversen Aufsichtsräten und haben eben gesehen, wie solche Dinge funktionieren. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn man was lernen, dann kann man es auch. Und ich habe halt immer wieder neue Dinge angelernt und habe das auch mit Freude und Motivation gemacht und habe es halt dann umgesetzt.
Okay, nochmal zu Ihrer eigenen Academy, die Sie jetzt aufgebaut haben. Ist das aktuell das Projekt mit dem größten Team dahinter bei Ihnen? Also haben Sie da in Wien viele Leute drin sitzen, die da irgendwie drumherum schaffen oder wie sieht da die Struktur konkreter aus?
Also insgesamt habe ich in Wien ca. 50 Leute über alle meine Bereiche, aber der Großteil arbeitet natürlich für das Online-Geschäft. Also ich würde sagen, 15 für das Online-Geschäft, ein Immobilienverwalter, zwei Sekretärinnen, einen Fahrer und nehmen wir es mal einen Investmentbanking-Analysten.
Okay.
Das ist fürs Online-Geschäft. Wobei natürlich auch das Online-Geschäft den anderen Geschäften hilft, weil 90% meiner Investmentbanking-Geschäft und 70% meiner Immobilien-Deals kommen über Online.
Okay.
Ganz stark steigen. Okay. Also zum Beispiel jetzt, dass ich da in Mailand herum mir das anschaue, der mir dabei hilft, ist ein Fan von mir.
Okay,
ja, gesagt. David.
Ja.
In Tallinn waren wir bei unserem Sommer-VIP-Event, sonst wäre ich darauf gar nicht gekommen. Ja, das Ganze hilft sehr stark.
Okay.
Das ist sehr schön. Daraus ergeben sich dann auch andere Beteiligungen und zusätzlich haben wir noch Online-Marketer, die Agenturen und Freelancer und Programmierer in der Ukraine sitzen. Also insgesamt ist das schon ein ganz erkleckliches Ding.
Okay.
Ist ja auch nicht mehr so klein. Wir haben uns heuer nochmal verdoppelt im Umsatz. Das Geschäft läuft manchmal sehr, sehr, sehr gut.
Okay.
Ausgebucht, die Dealmaking Masterclass ist auch was ausgebucht, obwohl wir das mal erst vor ein paar Monaten begonnen haben. Das heißt, wir können Bewerbungen für 2021 annehmen. MBA ist auch ausverkauft, also es läuft heuer überdurchschnittlich gut.
Okay, das hört sich ja alles richtig gut an. Wo sehen Sie sich selber und gerade Ihre ganzen Unternehmungen in, sage ich mal, das ist immer schwierig, das in Jahren zu sagen, aber vielleicht in den nächsten 3 Jahren?
Also 3 Jahre ist vielleicht noch zu früh. Ich meine, ich werde auf jeden Fall noch Fuck You Money haben, eigene Uni, einen eigenen Privatzug, vielleicht ist das Beste für Privatflieger. Kann ich einen Greta-Zug nennen, einladen, sage ich, reise klimafreundlich, ich bin gespannt, ob sie meiner Einladung folgen, vermutlich nicht. Genauso wie sie ja Tesla-Fahrer nicht sonderlich mögen, obwohl sie emissionsfrei fahren, weil sie halt auch so viel Geld haben, aber das dann gestellt. Und dann sicherlich eine eigene Uni und einen eigenen Turm später. Also ich habe noch einiges vor.
Sehr gut. Okay.
Und der nächste Schritt wird sein, dass wir die Academy auf Englisch machen. Okay. Und derzeit habe ich natürlich auch die strategischen Diskussionen, wie wir nächstes Jahr wieder eine Verdoppelung hinbekommen, die wir jetzt heuer geschafft haben. Und die führe ich gerade. Über Weihnachten bin ich in Australien. Da werde ich mir noch dann strategisch am Strand überlegen, bei 30 Grad, was man da Da ist es angenehmer als bei minus 10.
Das stimmt, ja. Und wie sieht denn das aus, weil Sie ja von den Seminaren gesprochen haben? Wie viele Seminarteilnehmer kommen da so übers Jahr circa zusammen? Gibt es da irgendwelche Zahlen, so grob?
Ja, etwa 1.000.
Okay. 1.000, okay.
Okay. Und in der Online Academy?
In der Academy haben wir 5.000.
Okay, das ist. Und jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, weil Ihre Bücher ja auch ziemlich bekannt sind.
Ich kann mir noch einen Seminaren sagen, also wir bieten keine Massenevents an, das heißt, das sind alles, nehmen wir es mal, High-Ticket-Items alles, weil ich von Massenevents nichts halte. Okay. Die sind der Geldverdienung, die Kosten, die rechnen sich nicht und dann muss man als Veranstalter ein Uphill-Battle kämpfen, dass man erst bei diesen Seminaren die Folgeverkäufe so gut hat, dass sie sich rechnen. Das ist ein Aufwand, um Verlust zu produzieren.
Okay.
Ich mag
Ja, okay. Zu Ihren Büchern nochmal, weil Sie ja da ziemlich erfolgreiche Bücher geschrieben haben. Sie haben gesagt, da kam mal ein Verleger auf Sie zu. Ne? Wie hat sich das dann entwickelt, dass Sie da jetzt ein paar Bücher geschrieben haben und wie erfolgreich sind diese Bücher wirklich?
Ja, also sie hat ja über 100.000 verkauft. Okay. Auf den Bestsellerlisten. Das spiel ich auch auf. Also, die haben sie auch so 20, 25.000 Mal verkauft.
Okay.
Also, das wäre für deutschsprachige Wirtschaftsbücher viel ist.
Ja,
also
das stimmt. Lässt sich dann damit auch schon Geld verdienen? Also jetzt wahrscheinlich für Sie im Verhältnis mit anderen Sachen wenig, aber verdienen ja, da wirklich?
Aber ein Buch ist natürlich jetzt nicht der große
Ertrag. Ja. Okay, verstanden. Okay. Noch ein anderes Thema von mir. Nochmal ganz zurück zu den Immobilien, weil Sie ja davor gesagt hatten, am besten investieren in kleine, hässliche Wohnungen. Besitzen Sie selber nur kleinere Wohnungen oder haben Sie wirklich, sage ich mal, auch Mehrfamilienhäuser oder haben Sie auch luxuriösere Apartments?
Also Nummer eins, habe ich viele kleine, hässliche Löcher oder Mehrfamilienhäuser mit kleinen, hässlichen Löchern. Viele meiner Fans, also die sind jetzt alle so Einzimmer-, Zweizimmerwohnungen und so weiter. Ich habe ein Haus am Öderweg in Frankfurt, was etwas größere Wohnungen hat. Aber das war ein Spezialdeal, weil das ja wirklich ganz zentral in Frankfurt ist. Mhm, ja. Aber ansonsten habe ich eigentlich primär ein- und zwei Zimmerwohnungen, manchmal drei Zimmerwohnungen.
Okay. Wie läuft denn das aktuell ab, wenn Sie sagen, Sie haben so viele Wohnungen, man gehört über 200 Einheiten, besichtigen Sie jede Wohnung selber und kümmern Sie sich auch um die Auswahl, oder?
Ja, sicher, bevor ich mich
dann. Okay. Und wie wird auch noch eine Frage, weil das ja sicher für viele interessant ist, wie, diese ganzen Angebote, Sie haben vorgesagt, es kommt viel online. Wie kommen Sie auf diese ganzen Wohnungen, die Sie kaufen, und wie kamen Sie da früher drüber? War das über irgendwelche Portale? War das vor allem viel über Kontakte?
Ja, ich bin einfach auf Immobilien-Scout gegangen und habe halt geschaut und habe halt dann besichtigt.
Okay.
Und dann halt auch über Netzwerke und Makler, die mir einiges zugetragen haben.
Ja, okay.
Und dann bin ich entwickelt, wenn man wirtschaftlich aktiv ist. Und jetzt mache ich das Ganze halt auch in anderen Städten. Aber man beginnt halt auch auf den Immobilienportalen. Auch ich beginne.
Okay, klar. Nochmal zu dem Thema Stuttgart, weil ich, wie gesagt, irgendwo gelesen hatte, dass Sie auch in Stuttgart investiert sind. Haben Sie da circa angefangen, weil das für uns jetzt regional ganz interessant ist?
2013 habe ich in Stuttgart gekauft, 20 Wohnungen. Leider habe ich zu wenig gekauft. Ich hätte mich auf den Makler hören sollen, der mir gesagt hat, hören, kaufen, kaufen, kaufen. Das war der Makler in der Wohnung. Der war ein richtig dicker Kroate mit einem riesen BMW, wie alt. Und leider habe ich zu wenig auf ihn gehört. Die Eierstraße war die erste Wohnung und dann habe ich gekauft in der Heinrich-von-Baumann-Straße, in der Spitterstraße, in der Neckarstraße, in der Rosenbergstraße. Okay.
Ja, alles und bekannte Straßen. Ja.
Urbanstraße, Ulanstraße, Ostendstraße, und da war Hallbergstraße. Habe ich sie vergessen.
Okay, ist aber nicht schlecht, dass Sie das alles so genau sogar wissen bei so vielen Einheiten.
Ich weiß, was ich habe.
Okay, das so soll sein. Perfekt. Okay, von unserer Seite wär's das jetzt eigentlich mit den Fragen. Also
wir bedanken uns.
Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben für uns, ja, für unsere Fragen.